die Verbindung zur Landwirtschaft, zu den Bauern, zu den Bäuerinnen. Das war für mich immer so ein wichtiger Punkt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht, Folge Nummer 17. Ich freue mich sehr, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben Gesellschaft. Ich heiße herzlich willkommen Michael Rebmann von der Dorfkäserei Geifertshofen.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
Hallo zusammen. Wir freuen uns
sehr, dass du da bist.
Merci, gerne.
Ja, ich denke, mal was ganz was Neues, oder? Käse, das Thema Käse heute. In unserem Auf dem Oferbänkle. Ich glaube, die Frage, was du mit dem Oferbänkle verbinden kannst, die können wir uns sparen. Mhm. Also wir haben immer die Frage, was verbindest du mit dem Oferbänkle, wenn wir Leute haben, die aus einer Bäckerei kommen. Ingmar und ich, wir haben auf dem Oferbänkle, kurz zur Erklärung, das ist so ein vorm Ofen so eine kleine Bank, wo man eigentlich Bleche ablegen kann, aber da kann man auch ganz gut drauf sitzen und seinen Feierabend genießen. Und deshalb haben wir da ein bisschen eine Verbindung damit und das ist eine sehr gesellschaftliche, ein sehr gesellschaftlicher Platz in der Bäckerei und deshalb heißt die Folge auch Auf dem Oferbänkle mit. Mhm. Genau, nur das mal kurz zur Erklärung.
Also du sitzt halt mit uns auf dem Oferbänkle, auch wenn du da keine Verbindung dazu hast.
Musst du dir visuell vorstellen.
Also mach ich.
Sehr gut.
Genau, ich gebe kurz vielleicht eine Einführung, warum Thema Käse. Wir haben ja immer wieder spannende Gäste hier zu Gast, die mit dem Thema Essen oder Genuss einfach irgendwas am Hut haben. Und ich habe den Michael Rebmann schon vor ein paar Jahren kennenlernen dürfen. Genau, bei einem gemeinsamen Genuss-Event bei Hansi Reber in Rebersflug. Genau, jetzt fällt mir es wieder ein. Und er ist verantwortlich in der Dorfkäserei Geifertshofen für, oder das kann er noch besser selber erklären wie ich. Aber genau, ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil bei Käse gibt es ja auch viele, viele Unterschiede. Und wir selber in unserer Bäckerei haben jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vielleicht ein Vierteljahr oder so, jetzt auch umgestellt, dass wir nur noch Geifertshofer Käse verarbeiten. Und ich bin sehr, sehr begeistert und habe letztes Jahr auch mal ein Käseseminar besuchen dürfen und war beeindruckt, was man alles über Käse wissen kann. Und deswegen habe ich gesagt zum David, den Mann braucht man in unserem Podcast. Genau. Michael, du darfst dich vielleicht unsere Hörer mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du so? Und was verbindet dich mit dem Thema Genuss?
Genuss sehr viel. Ich liebe das. Ich liebe Essen. Ich liebe Kochen. Ich liebe Gartenarbeit. Ich liebe die Landwirtschaft. Also alles Dinge, die eben mit Lebensmitteln, mit Genuss zu tun haben. Ich selber bin jetzt Anfang der 60er, also aus dem Jahrgang 56 und habe viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen, bin ich in der, ja, man sagt so im Fachjargon, in der Foodbranche unterwegs, also im Lebensmittelbereich. Und von der Ausbildung her, ich habe Landwirtschaft gelernt, habe das auch studiert und habe da sozusagen ein Teil meiner Wurzeln, aber ein Großteil meiner Wurzeln liegen schon in der Kindheit. Weniger, dass wir eine eigene Landwirtschaft haben, das haben wir gar nicht. Ich bin eher so untypisch, Vater war Banker, also was ganz anderes, wie welchen Weg ich dann oder wie wir auch Kinder auch angeschlagen haben, vielleicht auch gerade aus diesem Grund. Wir waren, ja gut, die Eltern waren Kriegskinder. Und wir sind in der Nachkriegsgeneration groß geworden. Da war Thema Ernährung, hatte dort einen ganz anderen Stellenwert als wie heute. Ne? Heute ist Ernährung, also damals war Ernährung rein wirklich Versorgung. Ne? Das war auch sehr fleischlastig, sehr kohlenhydratreich, also wirklich, also richtig, wenn man es heute betrachtet, nicht gerade immer prickelnd. Aber was für mich sehr prägend war, war vor allem die Zeit. Und das hatte ich auch Glück, das muss ich auch rückblickend sagen. Ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und die waren Selbstversorger. Und die waren Selbstversorger insofern, also sie hatten so viel Fläche, dass die auch fast vier Familien versorgt haben, vor allem über die Sommermonate. Und da habe ich eigentlich diesen Zugang ein Stück weit kennengelernt und auch lieben gelernt. Also ich habe sehr positive Erinnerungen an diesen großen Garten. Wir hatten alles gehabt an Gemüsesorten, wir haben alles gehabt an Obst und Beeren, was man sich nur vorstellen kann und alles wurde verwertet, alles wurde eingemacht, gekocht und es war einfach bodenständig, in Anführungsstrichen. Und so, meine Oma war wirklich so die Traditionelle, meine Mutter hat, ich weiß gar nicht, die konnte das gar nicht so, aber bei meiner Großmutter habe ich das unheimlich gelernt. Das war der Bereich, wo ich denke, dass das bis heute eben auch da liegen auch mit die Wurzeln drin. Und was noch dazugekommen ist als Kinder, das war eigentlich schön gewesen, wir hatten am Wald gewohnt, am Ortsrand, und wie es nur möglich war, war ich draußen in der Natur, draußen in den Bäumen, in den Wiesen, in den Feldern. Und das ist für mich zum Beispiel der Geruch. Das war für mich, also wenn ich heute noch, ich liebe Gartenarbeit, ich liebe den Geruch der Erde. Mhm. Und als ich dann kurz vor dem Studium noch in diesem landwirtschaftlichen Betrieb dann war, das war ein Mischbetrieb mit allen Arten von Tieren, die es gibt, mit Kühen, Schweinen, Hühnern und so weiter, da habe ich Tiere die kennengelernt. Das war für mich der erste Zugang überhaupt zu den Tieren, zum Wesentier, und diese Erlebnisse mit den Tieren, vor allem liebgewonnen waren die Kühe. Das waren meine Tiere. Ich bin wahnsinnig gern morgens in den Stall, und das erste war erstmal zu den Tieren. Und bevor man dann mit Melken angefangen hat oder mit dem Füttern. Also da drin, da merke ich, das war dann auch, waren wesentliche Grundlagen, dass ich auch später dann Landwirtschaft studiert habe. Und ich habe sehr viele Disziplinen innerhalb des Studiums wahrgenommen, also nicht nur eine Fachrichtung, sondern mehrere Fachrichtungen. Habe dann aber, das war auch, ist auch ein wesentlicher Meilenstein für mich, was mich auch heute noch prägt in der Betrachtung von dem Ganzen, was mit Landwirtschaft und Lebensmittel zu tun hat. Man macht ja zum Abschluss seines Studiums, macht man eine Diplomarbeit. Ne? Und dann hatte ich ein Thema gehabt, eine Forschungsarbeit sollte ich machen, welche Faktoren, und zwar endogene Opiate, verantwortlich sind, um die Asaisonalität der Schweine noch zu mindern, also züchterisch zu mindern. Das hat mir nochmal 0,1 oder 0,2 Fergel pro Jahr erzeugt. Und was total spannend war, weil es gibt immer Vergleichsstudien auch mit Menschen, die Anorexie haben, also Magersucht haben, die eben auch diese Menopausen haben, eben aus verschiedenen Gründen, da spielen auch die endogenen Opiate eine Rolle.
Darf ich kurz eingreifen, kannst du das ein bisschen verständlicher erklären, dass unsere Hörer und mir
das auch verstehen? Ich dachte gerade, es klingt ein bisschen nach einem Doktorarbeit.
Nein, es war eigentlich eine ganz profane Diplomarbeit. Es ging einfach darum, um Optimierung. Also es ging einfach um Optierung. Wie kann eine Sau noch mehr Ferkel werfen, obwohl sie nur so und so viel Anzahl von Zitzen hat? Und es ging um Optimierung auf komm raus. Da ging es nicht mehr um das Wesen Tier, sondern es ging nur noch um wirtschaftliche Ziele, um Effizienz, um Kosten. Und das, ich habe dann die Arbeit geschmissen, habe gesagt, das ist nicht mein Ding. Und dann habe ich ich hatte parallel noch Agrargeschichte und Agrarsoziologie gemacht. Und dann bin ich eben auf dieses andere Thema gegangen, weil ich dachte, das ist mein Thema.
Und das war so in den 70er ungefähr, oder?
Ja, 80er. Ja, genau, okay. 80er, genau. Okay. Ja, genau, das war in der Zeit, ja.
Wow. Ja. Da war viel drin. Ja. Sehr spannend. Deswegen haben wir dich auch eingeladen. Genau, du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie du auch zu dem Thema Genuss, dem Thema Essen auch gekommen bist. Und du hast erwähnt, du warst jetzt jahrelang, weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre in der Foodbranche, da bist du schon unterwegs. Mhm. Du hast sehr viel gemacht. Du hast mir deinen Lebenslauf ja auch im Vorfeld zugeschickt. Und da war unheimlich viel drin. Mhm. Könntest du uns in so ein paar prägnante kurze Sätze sagen, was waren die Highlights in dieser Zeit? Du bist ja jetzt seit 2011 immerhin auch schon bei der Dorfkäserei Geifertshof, hast aber ja unheimlich viel vorher auch gemacht. Mhm. Was waren da so die Highlights für dich?
Also die Highlights waren zum einen, zu Beginn meiner Berufstätigkeit, da war ich in einer Erzeugergemeinschaft in Hessen unterwegs. Das war ein Zusammenschluss von verschiedenen Biobetrieben, Bioland-Demeter-Betrieben, die verschiedensten Arten von Produkten hergestellt haben. Das war in der Zeit, wo eben Bio noch nicht so en vogue in der Gesellschaft angekommen war. Es war keine einfache Zeit. Wir waren eher dann die Spinnerde, die ein bisschen neben der Kapp sind. Und man hat uns nicht für voll genommen. Und aber wir haben da wirklich Produkte erzeugt und haben uns zusammengeschlossen zur Vermarktung dieser Produkte, um einfach Synergien zu nutzen, und haben dann angefangen, über Wochenmärkte zu vermarkten. Und dann haben wir auch, waren mit überhaupt einige bundesweite Ersten, die eben dieses Hausliefersystem mit aufgebaut haben, wo man sagen, wir machen diese Abokisten, wie sie heute heißen, also wo man dann wirklich die Haushalte beliefert haben. Es war auch der Standort, wo wir damals waren, das war in Marburg, das war auch studentenbedingt eine Hochburg, die auch sehr, würde ich sagen, offen war für diese Dinge. Und da hatten wir eigentlich eine sehr schöne Erfolg auch gehabt und auch Entwicklung. Das war ein Bereich, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe in der Verbindung mit Landwirtschaft, Anbau, die Produkte, das Erleben der Menschen, die sich Gedanken dazu machen, wie können wir eine andere Landwirtschaft betreiben, wo wollen wir hin, was für Ziele haben wir, was ist uns wichtig. Mhm. Ja, das sind Erlebnisse gewesen in dieser Gemeinschaft, die nicht immer einfach war. Ich würde es also zum Teil auch sehr, sehr schwierig finden, wenn man bis zu Mitternacht endlos diskutiert hat über jeden Punkt und jeder muss ein Konsens da sein. Ich finde es nicht grundsätzlich schlecht, aber es gibt manchmal so Punkte, die, also wir haben jetzt mal über Monate diskutiert. Es ist ein tolles Erlebnis gewesen. Und das würde ich einfach sagen, das war werttragend. Und dann grundsätzlich, ich war immer in, kann man sagen, in Erzeugergemeinschaften. Ich habe immer mit der Landwirtschaft zu tun. Das finde ich egal, ob ich jetzt als Vertriebler gearbeitet habe, als Einkäufer gearbeitet habe, in der Produktentwicklung gearbeitet habe. Es war immer der Kontakt zum Bauern. Also ich hatte immer den Kontakt in die Landwirtschaft. Und das war für mich ein ganz, das merke ich euch jetzt so rückblickend zu sehen, das war für mich eigentlich immer ein wichtiger Punkt. Ich brauche das, den Berührung, die Verbindung zur Landwirtschaft, zu den Bauern, zu den Bäuerinnen. Das war für mich immer so ein wichtiger Punkt. Und das andere, ja gut, dann kommt halt der Alltag, der Vertrieb, Verkauf, Einkauf, wie auch immer, das macht man halt, das gehört irgendwie dazu. Aber dann der nächste Punkt war dann der Kontakt mit den Kunden. Zum einen die Kunden, die als Wiederverkäufer agieren. Und da war das einfach zu spannend, Leute zu gewinnen für die Idee oder die Vielfalt, oder das geht einem auch, was für eine Vielfalt von Interessen es gibt und wie die Leute ticken und was ihnen ja wichtig ist. Und das einfach da auch mitgestalten zu können, auch Dinge in Bewegung zu bringen, fand ich total spannend. Und am besten war immer noch der Point of Sale, nicht? Also der Endkunde, ne? Was ist ihm wichtig? Und das war mir immer auch wichtig, dass das im Einklang ist. Das ist für mich auch, es muss ein Einklang sein, dieser Bogen vom Acker, vom Boden, über die Verarbeitung rüber in die Vermarktung, direkt an die Theke, am Kunden, bis hin zum Teller. Und das war eigentlich, das sind immer diese Highlights gewesen, egal in welchem Bereich ich jetzt tätig war. Und ein wichtiger oder ganz ein spannender Bereich war auch die Tätigkeit, wo ich mit der GTZ unterwegs war im Ausland.
Die GTZ ist was?
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, heißt heute GITS. Okay. Das ist umbenannt worden, das ist eine Bundeseinrichtung, die Entwicklungshilfe betreibt. Das war eigentlich auch zu Beginn meines Studiums. Ich wollte eigentlich, bevor ich überhaupt studiert habe, wollte ich in die Entwicklungsdiensthilfe gehen. Ja, das war so ein Wunsch. Aber ohne Ausbildung hat man da keine Chancen gehabt, also man hat mich wieder vertröstet. Aber auf jeden Fall, das war eine Erfahrung, eben auch im Ausland solche Dinge dann begleiten zu dürfen, Erzeuger kennenzulernen, Produkte kennenzulernen, Verfahrensweisen der Lebensmittelherstellung kennenzulernen, die originär sind und die versucht haben oder meinten, um in den EU-Markt kommen zu können, sie müssen jetzt Techniken einsetzen, wo ich sage, Leute, wisst ihr eigentlich, ihr macht Konservierungstechniken, das ist eigentlich das Natürlichste, was es gibt. Das sind eigentlich Bioqualitäten und ihr wollt jetzt irgendwelche Techniken einführen, um im europäischen Markt irgendwie Fuß fassen zu können. Ihr habt ein wertiges Produkt, auch ein preiswürdiges Produkt. Also nicht, da ging es wirklich, können wir überhaupt, wir wollen Discount, wie kommen wir da rein? Die waren einfach so in diesem Ding drin und das fand ich so einerseits erschreckend, aber auf der anderen Seite auch spannend. Ich weiß nicht, ich kann es heute nicht sagen, ich habe keine Kontakte mehr da rein, aber was sich daraus entwickelt hat, also es war einfach auch unheimlich interessant, diese Dinge zu erleben. Ja.
Wo war das?
Es war im Kosovo, im Balkan. Genau, das war nochmal ganz spezielle Situation sowieso, politisch gesehen, es war noch sehr krisenhaft zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, eben ohne Begleitung ging da gar nichts, aber es war total spannend. Ich habe ganz spannende, also nette, tolle Menschen kennengelernt, ja. Sehr engagiert und ja, Macher.
Cool. Wow. Ja. Sehr spannend. Ich merke schon, wir hätten viele Themen für Podcast-Folge. Ich versuche jetzt mal den Bogen ein bisschen zu spannen zum Käse. Du hast viel gemacht. Wie kamst du dann zum Käse?
Also ich war vor 2011, also seit 2011 bin ich bei der Dorfkäserei. Davor war ich in größeren Unternehmen tätig, die also auch nicht nur national, sondern international tätig, auf allen Kontinenten unterwegs waren. Ich fand die Aufgaben auch toll. Ich war immer im Bereich des Biosegments unterwegs Und ich konnte auch Magen entwickeln. Das war auch eine tolle Geschichte. Aber irgendwo, ich habe irgendwie gemerkt, dieser ganze Mechanismus, er ist immer es hinterlässt keine Befriedigung. Also mir fehlt irgendetwas, ist immer das Gleiche, immer die Mechanismen. Was sehr für mich auch beeindruckend war, war auch zu sehen, diese Entwicklung in dieser sogenannten Industrialisierung der Lebensmittelerzeugung, wo ich gemerkt habe, wo wollen wir eigentlich hin, wo kommen wir her und was machen wir eigentlich damit? Und ich habe dann irgendwann den Impuls gehabt, zurück zu den Wurzeln. Das, was ich auch eingangs gesagt habe, diese Erzeugergemeinschaft, die wir damals in Hessen hatten, wo wir ganz anders gearbeitet haben, wo wir die Nähe hatten zu, also diese Prozesshaftigkeit, ne, vom Boden, vom Saatgut, von den Produkten selber, von der Veredelung, Verarbeitung, das an den Kunden zu bringen, irgendetwas ist auf der Strecke geblieben. Und nichtsdestotrotz haben wir heutzutage in vielen Bereichen wirklich Probleme, was Ernährung anbetrifft. Wir kennen ja die ganzen Randerscheinungen, oder die uns wirklich auch belasten, Mensch wie Gesellschaft. Und da war einfach der Impuls zurück zu den Wurzeln. Und ich kannte die Dorfkäserei schon sehr lang. Also wir waren schon über 10 Jahre davor schon immer wieder im Kontakt. Und ich hatte auch das Projekt auch, also ich bezeichne auch die Dorfkäserei auch in ihrer Geschichte als ein Projekt. Habe dann dieses Projekt immer beobachtet und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich sage, so, ich steige da aus, auch wenn ich finanziell deutliche Einbußen habe. Ich hatte davor nicht schlecht verdient, aber das war mir egal. Das war dann mit der Familie auch abgestimmt, wo ich gesagt, Leute, also ich will wieder, das ist nicht meine Erfüllung, ich will was machen, was sinnhaft ist. Und wenn es auch finanziell Einbußen, wenn die Familie hat gesagt, ja, mach das, wurde dann von uns getragen, ja, genau.
Jetzt ist ja die Dorfkäserei Geifertshofen für alle, die hier aus der Region kommen, ein Begriff. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen drauf eingehen, was verbirgt sich hinter der Dorfkäserei Geifertshofen? Die hat ja auch schon eine lange Geschichte. Mhm. Und wie war so die Entwicklung jetzt auch speziell, vielleicht seit du dann dazugekommen bist?
Ich muss aber kurz dazwischen reingehen, weil du sagst, hier in der Region. Ja. Also meine Freundin oder meine Frau mittlerweile, die kam, also wir hatten lange Zeit eine Fernbeziehung in Berlin. Und immer wenn ich in Berlin war, gab es am Boxhagener Platz so ein kleiner Markt. Mhm. Und da gab es einen Wagen und die haben Dorfkäserei Geifertshofen Käse verkauft. Und das war für mich immer so ein Stück Heimat, weil ich komme ja aus Bülerzell und von dem her war das für mich immer so, oh geil, mega cool. Und wir haben da immer ein Stück mit und das war echt cool. Also von dem her, er ist ja schon auch über die Region raus bekannt.
Also wir sind in schwerpunktmäßig schon Baden-Württemberg, Südwesten tätig, um das nochmal kurz abzudecken. Aber wir sind auch bundesweit unterwegs, ja. Und wir haben einfach Nachfragen. Also das ist ein Grundbaustein der Dorfkäserei und das fand ich so toll. Und da kommen wir eben zur Geschichte und zum Projekt und zu den Werten der Dorfkäserei. Also wir sind keine Dorfkäserei, die aktiv Absatz nachfragt, sondern wir sind immer gewachsen aufgrund der Nachfrage. Also wir haben nie aktiv irgendwie den Markt penetriert. Klar, wir machen Kundenbetreuung, Akquise in Anführungsstriche, also wenn wir dann vor Ort sind, dass man in Kontakt tritt. Aber wir haben sie nie aktiv reingegangen, um irgendwie zu promoten oder zu vermarkten.
Wenn ich geschwind eingreife, das war bei uns ja auch so. Also du standst nicht irgendwann mit einem Päckle Käse unter dem Arm vor der Tür, sondern wir sind auf euch zugekommen.
Ja, die Leute kommen auf uns zu. Also es spricht sich rum, das finde ich toll. Und steht auch für etwas, gehe ich mal davon aus, und spricht auch für uns. Hohenlohe war ja eine Region mit der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit der größten Anzahl von Biobetrieben. Also nicht von der Fläche her, aber von der Anzahl der Betriebe. Und viele Betriebe mussten damals ihre ganzen Produkte oder konnten ihre Produkte nur zu konventionellen Preisen vermarkten. Und da war dann wirklich die Überlegung, das war initiiert damals durch die Grete Schmidt und Hubert Wall, die das dann in die Hand genommen haben, Idealisten, die gesagt haben, wie können wir gewisse Dinge in Kooperation mit Bauern, mit Biobauern, die sie da kennengelernt haben, wie können wir die Produkte, sprich Milch, in Wert setzen. Weil damals wurde die Milch ganz konventionell vermarktet und da war die Idee geboren und auch wurde auch verfolgt, dann wirklich aus der Milch Käse zu machen, um über die Veredelung das Produkt dann an den Kunden zu bringen. Und anfangs war es so gewesen, in der Anfangszeit von der Dorfkäserei, dass die Dorfkäserei hat erst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2010 und dem Bereich, also da wo der Bio-Boom, da war schon 2006, 2007, da wo der richtig gekommen ist, erst ab dem Zeitpunkt steht auch in der Dorfkäserei das im Logo drin Bio-Käserei. Mhm. Vorher hießen wir nur die Dorfkäserei, weil damals, wenn wir Käse vorgestellt haben, haben wir gesagt, wir sind eine Bio-Käserei, dann haben die Leute gesagt, nee, war nichts. Mhm. Dann haben wir dann wirklich den Weg gefunden, dann über das Produkt, über die Qualität, über den Geschmack, über die Art. Und dann haben die gesagt, wow, super, das ist was ganz anderes, was Besonderes, kennen wir gar nicht so, super wollen wir haben. Und wo wir dann nachgetragen haben, ja, und das ist auch Bio, dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir das halt auch noch mit. Also es war wirklich so, war eine Zeit, eine andere Denke, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber es war wirklich sehr verhalten. Und ein weiterer Punkt war auch eben, wie können wir wirklich auch unsere Milchbauern einen fairen Milchpreis zahlen. Das war also ein ganz wichtiger Punkt. Und es gab damals keine Zahlen, keine verwertbaren Zahlen, betriebswirtschaftlichen Daten, Auswertungen, die sagen können, für einen Biobetrieb, geschweige denn für eine Heumilch-Bio-Erzeugung. Das ist ja nochmal ein Sonderfall, nochmal eine Sondergeschichte, zumal ja eigentlich die Milcherzeugung traditionell, originär Heumilch ist, ne? Also das ist, was heute produziert wird, ist eigentlich eine Abform. Hat mit der ursprünglichen Art der Milcherzeugung gar nichts zu tun. Mhm. Ja. Also von der Artgerechtigkeit, Wesensgerechtigkeit ist eigentlich die Weide draußen im Herbst, das Heu, das ist das Originäre, mit dem die Tiere optimal, so sind sie auch angelegt, zurechtkommen.
Also kann man zusammenfassend sagen, die Besonderheit bei eurem Käse von der Dorfkäserei, der beginnt tatsächlich schon bei der Milch.
Absolut. Ja, okay. Ja, das ist die Grundlage. Also ohne gute Milch, ohne tolle, aromatisch gut schmeckende Milch, kann man keinen wirklich besonderen Käse, guten Käse machen. Ja, das ist die Grundlage. Aber nochmal abschließend zu dem Preis. Das war dann einfach nochmal der Punkt, dass wir dann mit externen Betriebswirtschaftlern analysiert haben auf den Betrieben, was braucht der Betrieb wirklich, um nicht nur Existenzsicherung zu haben, sondern auch eine Perspektive für die Nachkommen, dass die Kinder sagen können, ja, wir wollen Landwirtschaft betreiben, also auch in Kleinstrukturierten. Und diese Daten, die da erhoben wurden, die waren dann die Grundlage für die Preisfindung. Und das war von Anbeginn so, dass die Preise immer 1 oder 2 Jahre Gültigkeit hatten. Also keine Volatilität, also Schwankungen rauf, runter, sondern der Preis war festgelegt und der war dann einfach fix. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man heutzutage die herkömmliche Landwirtschaft kennt, was für ein Riesenunterschied es ist für die Betriebsleiter, für die Familie, für die Bäuerinnen und Bäuer, wenn sie wissen, sie haben ein sicheres Einkommen. Sie können kalkulieren, sie können planen. Das hat eine Lebensqualität, nicht nur für die Familie an sich, sondern das strahlt bis in die Betriebsabläufe aus. Also wenn du eine andere Art von Existenzsicherung hast. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Wir sind heutzutage im konventionellen Bereich bei 33 Cent im Durchschnitt, im Biobereich bei 48 Cent. Wir zahlen im Schnitt bei 62 Cent aus netto und immer zum Folgemonat volles Milchgeld. Also wir machen keine Rückbehalte, um zu sehen nach einem Jahr, wie war die Wirtschaftslage, zahlen wir da noch die Differenzen aus oder nicht, sondern wir zahlen immer volles Milchgeld aus. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Wow, spannend. Das bringt mich gleich auch zu meinem nächsten Thema eigentlich schon. Das wäre nämlich jetzt gerade das Thema, die ganze Tierhaltung. Also wir als jetzt nicht Käsereimitarbeiter kennen uns ja da nicht so gut aus. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, was es da für Unterschiede auch gibt. Zuerst würde mich jetzt noch interessieren, du hast jetzt erzählt, ihr zahlt übers Doppelte quasi, als ein konventioneller Bauer kriegt normalerweise für seine Milch. Trotzdem müsst ihr am Ende des Tages ja auch gucken, dass der Betrieb funktioniert. Wieso könnt ihr das machen und andere Betriebe nicht? Also rein betriebswirtschaftlich jetzt mal gesehen, weil ihr einfach mehr verlangt?
Ein wichtiger Punkt ist, die Dorfkäserei, das sind die Milchbauern. Und das sind, also da geht es nicht irgendwie, dass da jemand da ist, der das Unternehmen hat oder es ist ein Konsortium, die eben Gewinne generieren will. Also die Zielsetzung, die Ausrichtung ist eine ganz andere. Und da geht es wirklich, das Geld, das generiert wird, durch den Verkauf des Käses, das geht in die Dorfkäserei, das geht zu den Milchbauern. Die Milchbauern haben Teil an dem. Also wir sind von der Rechtsform her sind wir eine AG, eine kleine AG. Und wir haben eine ganz tolle Aktionärsgemeinschaft. mit Menschen, die hier aus der Region sind, auch darüber hinaus, die mit ihren Aktienanteilen sozusagen dieses Projekt befördern und auch ermöglichen, dass man dann eben, wenn man Investitionen tätigen muss, dass wir dann ohne Zins eben dann nicht von der Bank Dinge beleihen müssen, sondern dieses Geld wird ohne Dividenden frei. Also es gibt keine Dividende in dem Sinn, dass wir sagen, wenn man Aktien zeichnet, ist es ja normalerweise üblich, dass dann Dividenden ausbezahlt wird oder Rendite erwirtschaftet werden, sondern das Geld wird wirklich so, das ist ein Gesellschafterbeschluss, wird eben so zur Verfügung gestellt. Und das ist eben eine tolle Gemeinschaft, eine Zusammenarbeit eben mit den Bürgern, mit den Menschen, Vereinen, Organisationen und eben der Dorfkäserei. Das ist da nicht in dem Sinn, dass da Mittel eben in ein bestimmtes Kanal abfließen. Das ist das eine. Und das andere ist, klar, um wirklich das wertig rüberzubringen. Die Käse, die Produkte, die wir machen, die haben ihren Preis, weil es nicht nur von der Milchpreisauszahlung, auch die Art, wie wir käsen, die Verarbeitung, das Handwerk, naturbelassen, naturgereifte Käse. Wir haben selber hohe interne Standards, was auch die Qualitätssicherung anbetrifft. Das sind einfach Kosten, die eben dann über den Käse auch mit abgedeckt werden. Und wenn der Käse gut ist, dann hat er auch seinen Preis und das ist fair. Also wir können die Mitarbeiter fair bezahlen. Die Milchbauern haben ihren fairen Milchpreis und das ist die Maxime, die wir haben. Ja.
Toll, also nicht nur ein guter Käse, sondern auch rundherum quasi von Anfang bis Ende durchdacht und logisch oder ja, sinnvoll und fair aufgebaut, finde ich klasse.
Wie viele Sorten Käse habt ihr im Sortiment?
Also wir haben eigentlich haben wir 18 Sorten. Also wir machen eine reine Kuhmilchkäserei mit halbfesten Schnittkäse bis Hartkäse, von 4 Wochen gereift bis zu 18 Monate gereift. Also ganz unterschiedlich. Im Moment haben wir noch ein bisschen mit der Milchknappheit zu tun. Also bei uns ist es so, dass die Betriebe, die Bauern haben so viel Tiere, wie das Land selber ernähren kann. Also wir arbeiten nicht in der Landwirtschaft mit Zukauf von Futtermitteln oder Importen, wie es in eigentlich in einer klassischen Milchwirtschaft üblich ist. Mhm. Also die Milchleistung heutzutage, die kann man nur über Importen abdecken, über die zum Beispiel Soja, Kraftfuttermitteleinsatz. Das gibt es bei uns nicht. Das, was auf dem Hof wächst, dann gibt es noch Getreidemischung, vielleicht 1, 2, 3 Kilo maximal, wo in die Futterration kommt, der Rest ist wirklich Weide oder dann das Heu. Mhm. Und das ist ja der begrenzende Faktor. Und wenn wir dann eben, wir haben 2 bis 3 Schnitte im Jahr und wie in den letzten Jahren, vor allem vor 3 Jahren, wo diese große Trockenheit war, das war eine Katastrophe. Der erste Schnitt war top, der zweite war noch, ja, je nach Standort 60% und der dritte Schnitt war 0. Das heißt, wenn du nicht nur aus dem Vorjahr noch Reserven hattest, dann war dann wirklich das Ergebnis gewesen, dass wir Teile der Betriebe hatten, die abgestockt haben. Das heißt, die Tiere wurden reduziert, damit das Futter langt. Oder es musste Zukauf getätigt werden, also in Bio-Qualität, ne, dass man Bio-Heu zugekauft hat. Das waren dann Ausnahmegenehmigungen. Aber das ist, diese Trockenheit, und dann hatten wir letztes Jahr auch punktuell, nicht bei allen Betrieben, aber es gab wirklich Regionen oder Gebiete, die eben niederschlagsmäßig nicht so bedacht waren, wo wir dann auch weniger Erträge hatten. Und das merken wir heute noch, dass wir können das, was wir an langgereiften Käse, das fehlt uns gerade, weil wir konnten keinen Bestand aufbauen. Und das wird aber jetzt so langsam wieder besser und sind auf einer guten Linie. Aber das sind so Situationen. Mhm. Und das ist dann eben auch ein Teil von uns, was Biolandwirtschaft eben ausmacht, dass wir sagen, das muss ein Kreislauf sein, das muss stimmig sein, Tierbesatz mit dem, was an Fläche da ist. Es muss eine Einheit bilden, also wie ein Organismus, so würde ich das mal beschreiben.
Okay, das ist dann jetzt die Erklärung dafür. Also mein Lieblingskäse ist der St. Barbara-Käse. Ich liebe ihn und er ist öfters mal ausverkauft.
Ja, es tut uns weh. Ja. Es tut uns echt weh, wenn wir Kunden haben, die fragen nach und wir können nicht bedienen.
Ja.
Also manchmal ist Mangelverwaltung schlimmer, als wenn ich einen Überschuss hätte. Hatten wir zwar noch nicht gehabt, aber Mangelverwaltung, es ist so grusig und den Kunden das einfach erklären, zu sagen, Leute, habt Verständnis, wir müssen heute zuteilen. Wir haben einfach nicht die Menge an Käse, die nachgefragt wird. Deswegen, wir machen ja keine aktive Akquise, sondern das ist wirklich Bestandskunden. Mhm. Und es kommen dann eben automatisch noch neue Leute dazu, neue Kunden dazu. Aber ja, wir versuchen das Beste draus zu machen und bitten immer wieder um Verständnis. Und man muss wirklich sagen, der Gros der Kundschaft, die sagen, das ist toll, das ist richtig, das so ist eigentlich auch. Diese permanente Allesverfügbarkeit ist eigentlich ein Wahn.
Ja.
Und wir haben Gott sei Dank eine sehr gute Kundschaft. die das auch akzeptiert, nicht immer einfach, aber sie akzeptieren es.
Gut, wir haben es ja öfters mal davon, dass die permanente Verfügbarkeit auch echt nicht sein muss und von dem her finde ich das auch gut. Also ich bin zwar immer sehr geknickt, wenn ich dann keinen St. Barbara Käse kriege, aber es ist okay, ich nehme dann halt einen anderen, das passt genau. Schon. Aber jetzt zu dem Thema Tierwohl.
Genau, also das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angerissen, genau, das würde uns auch extrem interessieren, du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet, auch mit Heumilchkäse und so weiter. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit hineinnehmen. Was bedeutet das genau? Wo sind die Unterschiede? Was bedeutet das auch für die Tiere, diese bessere Haltung, die ihr mit euren Bauern ja lebt?
Weil ich meine, das Thema Tierwohl ist ja schon ein Riesenthema.
Es ist ein Riesenthema, ja. Also es ist ein Running Gag bei uns, ein Riesenthema, weil wir haben jede Woche Riesenthema. Ja. Und es ist tatsächlich ein Riesenthema. Genau, vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen mit hineinnehmen, was das ganze Thema Milchviehhaltung betrifft.
Es ist ein sehr komplexes Thema. Also es ist wirklich, es ist wirklich schwierig, da den richtigen Punkt zu treffen, weil, und da muss ich auch eine Lanze brechen für viele auch konventionelle Landwirte. Ich bin der festen Überzeugung und auch habe da auch die Erfahrung, dass viele Bauern würden gerne anders Tierbewirtschaftung machen oder überhaupt Landwirtschaft bewirtschaften. Aber sie sind in einem System eingebunden und deswegen war es ein riesenkomplexes Thema. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage. Ich sage sogar, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, komplett, also radikal und zwar nicht in 20, 30 Jahren, sondern sofort. Und viele, viele Bauern würden gerne anders. Und die Situation, in der sie wirtschaften müssen, und die Rahmenbedingungen müssten geändert werden, und zwar knallhart geändert werden. Und die Möglichkeit besteht, man sieht es, in Corona können plötzlich Dinge entschieden werden, wo ich gedacht habe, wow, da bist du über die Jahre in die Lethargie verfallen, es tut sich nichts, bewegt sich nichts, du musst selber irgendwie aktiv werden. Plötzlich geht was und es würde auch gehen, wenn diese Lobbyarbeit nicht wäre. Also ich sage jetzt meine persönliche Meinung.
Wir sind unter uns. Uns hört keiner zu, alles gut.
Nein, es ist wirklich, es tut echt weh zu sehen, was da gerade passiert und was sich da entwickelt hat. Und mir wird es echt schwer ums Herz, muss ich einfach sagen, weil, sagen wir so, wir haben ja eingangs gesagt, ich war sehr viele Jahre unterwegs in der Foodbranche und ich muss sagen, ich bin optimistisch. Es hat sich sehr viel bewegt. Ich war in einer Phase auch mittätig gewesen im Bereich ohne Gentechnik. In der Anfangszeit, ich habe sehr viel erlebt, auch seitens des Handels, der Konzerne, wie mit dem begegnet wurde und wie heute das Thema ohne Gentechnik selbstverständlich ist. Und so bin ich auch zuversichtlich, dass im Bereich Bio, im Bereich Tierwohl, dass sich da einige Dinge tun. Und allein die letzte Stellungnahme, mal dahingestellt von der Gewichtung, was Julia Klöckner gesagt hat, dass da, die hat plötzlich einen Zungenschlag drin gehabt, wo ich selber überrascht war, dass sie sich trotz der ganzen Verbandspolitik, die dahinter steht und Interessensvertreter da sind, Dinge angedeutet hat, wo ich denke, ja, genau in die Richtung muss es gehen und zwar gewaltig. Ja.
Du meinst jetzt die Tierwohlabgabe und solche Sachen?
Korrekt. Also wie man das letztendlich macht, gut, man kann sagen, das ist ein Weg dorthin. Das sind Zwischenlösungen. Man darf aber das Fernziel nicht vergessen. Und das Fernziel ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges, dass wir, und da gehört das ganze Thema Klima, das, was eigentlich das zentrale Thema ist, was weltweit uns beschäftigt und uns angehen muss, dringend angehen muss für jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne kann auch aktiv werden. Da würde ich gerne auch nachher noch vielleicht das eine oder andere sagen, wie wir auch hier aktiv, als Privatperson zum Beispiel mit der Solar wie Schwäbisch Hall. Da können wir vielleicht noch was dazu sagen, weil das finde ich total spannend und wichtig. Da kann man eben als einzelner Mensch kann man auch aktiv werden. Man kann tätig werden. Aber gerade das Thema Klima ist wirklich so etwas Zentrales, dass wir wirklich viele Bereiche überdenken und durchdenken müssen. Und wir können nur Veränderungen stattfinden, wenn die politischen Rahmenbedingungen wirklich entsprechend auch formuliert werden, vorgegeben werden. Also wir können uns nicht mehr auf die Selbsterklärung, Selbstverpflichtung von verschiedenen Institutionen, Verbände oder Firmen oder Konsortien uns verlassen, sondern wir müssen sagen, nein, wir müssen im Interesse des Klimas, im Interesse der Verbraucher wirklich Verbraucherpolitik machen, ja. Wenn man das mal so grob zusammenfasst. Also da ist Riesenhandlungsbedarf und das runterzubrechen, da gibt es viele Möglichkeiten Und ich sehe eben, wie gesagt, die Dorfkäserei als ein Pilotprojekt oder als ein Projekt, wie man so Dinge eben angehen kann. Wenn man, also wir kriegen das ja auch mit. Es kommen ja, haben wir zurzeit nicht wegen Corona, aber davor hatten wir immer wieder Besuchergruppen aus verschiedenen Regionen, Jungbauernverbände aus dem Ausland, aus dem Inland, die sich erkundigt haben, wie macht ihr das? Was macht ihr anders? Warum geht es? Warum funktioniert es? Und wir sind kein Modell, wo man sagen kann, das kann man 1:1 cool, aber es gibt gewisse Dinge, die man dann wirklich auch sich überlegen kann. Also wir unterstützen auch andere Käsereien oder Bauern, die in diesen Weg auch gehen wollen. Da geht es nicht darum, Marktanteile, die nehmen uns was weg. Nein, wir können was bewegen. Und diese Bewegung brauchen wir, ja.
Aber jetzt mal nochmal nachgefragt, ganz konkret in der Tierhaltung selber bei euren Bauern. Du hast vorher schon die Milchleistung angesprochen. Da gibt es ja sicher dann auch solche Themen, wie viel Platz haben die Tiere und so weiter. Könntest du uns da ein bisschen einfach aufzeigen, was da der Unterschied ist jetzt bei euren Bauern, wie eure Bauern ihre Tiere haltet im Vergleich zu jetzt konventionelle Landwirtschaft?
Wir haben auch noch insofern noch eine besondere Situation als Dorfkäserei, dass unsere Tiere alle horntragend sind. Und das Thema, dass wenn man heute Kinder im Kindergarten Kühe zeichnet, die zeichnen Kühe ohne Hörner. Weil sie wachsen auf mit Kühen ohne Hörner. Und das Ergebnis oder der Grund, warum die Tiere keine Hörner haben, ist einfach ein ökonomischer Grund. Weil Kühe ohne Hörner können sich nicht verletzen. Das heißt, viele Tiere können auf engen Raum. Natürlich gibt es ein Tierschutzgesetz, wo ganz klar definiert ist, wie viel Raum den Tieren zustehen muss. Aber es ist wirklich dem geschuldet, nicht der Artenwesensgerechtigkeit, weil Tiere sind Rangtiere. Also das merkst du auch, wenn wir Jungtiere zusammenführen in eine Kuhherde sozusagen, die wachsen auf, dann gibt es auch unter den Horntragenden gibt es Rangkämpfe. Aber dann, wenn die Rangkämpfe dann abgestattet sind, dann weiß jede Kuh, wo ihr Platz ist innerhalb der Herde. Und das weiß man heute. Das ist auch Fakt, dass Tiere brauchen den Raum. Die dürfen nicht irgendwie Ställe haben oder Räumlichkeiten, wo Sackgassen sind, sondern sie müssen Möglichkeiten haben, sich zu begegnen oder sich auszuweichen. Das haben sie in der freien Wildbahn, in den Weiden haben sie dann die Möglichkeiten. Die modernen Tierställe sind auch so ausgelegt, auch in den großen, da achtet man drauf. Aber eben wegen nicht Horn tragen können dann mehr Tiere gehalten werden auf der Fläche. Und das ist so ein Aspekt für uns, dass wir dann den Tieren auch entsprechend den Raum, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, haben die Tiere die Möglichkeit, sich zu begegnen oder ausweichen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Bereich und dann auch den Bereich, dass die Tiere raus können über den Sommer. Ne? Mhm. Wir haben dann klassisch im April, Mai ist dann der Weideauftrieb und so lang wie möglich es geht, solange die Weide das hergibt vom Futterbesatz oder von der Feuchtigkeit, vom Trittfestigkeit, bleiben die Tiere dann draußen. Wir haben so Jahre gehabt, jetzt sind die bis November draußen gewesen. Ne? Das ist auch für die Tiergesundheit. Wir züchten nicht auf Leistung. Ne? Das ist, man muss sich so vorstellen, die Genetik, das, was das Tier oder was, egal, jedes Lebewesen mitbringt, ist wie eine Kugel. Und wenn ich dann bestimmte Bereiche wirklich züchte, auf einen Schwerpunkt, eben auf Milchleistung, das geht immer zulasten von anderen Dingen. Und wenn ich mir heute vorstelle, dass eine Hochleistungskuh vielleicht ein oder zwei Laktationen hat, dann wird sie aussortiert, weil sie die Leistung nicht mehr bringt.
Und was heißt Laktationen?
Laktation, also pro Jahr kriegt die Kuh einen Kalb. Und dann, wenn es einen Kalb wirft, dann kann es auch Milch geben. Mhm. Und das, also sie laktiert, also es gibt Milch und das ist eine Laktationsphase. Okay. Und 1 bis 2 Laktationen heißt, also sie kriegt 1 oder 2 Kälbel und dann wird sie ausgemustert, weil sie einfach nicht mehr die Wirtschaftlichkeit hat. Okay. Sie bringt die Leistung nicht mehr. Man muss sich vorstellen, eine Kuh, Hochleistungskuh, die bis zu 40, 45 Liter am Tag gibt, das ist Hochleistungssport. Das ist Hochleistungssport. Die Tiere, das kennen wir doch selber auch, wenn wir jeden Tag arbeiten, Hochleistung bringen, geht es aufs Immunsystem. Das heißt, wir werden einfach krankheitsanfälliger und dann werden die Tiere dann eben Kostenträger aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Oder es gibt eben, das ist bekannt, gewisse typische Krankheitsbilder, die in diesen Betrieben gerne auftauchen. Nicht in allen. Man muss immer davon ausgehen, es gibt, man muss auch nochmal eine Lanze brechen. Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass Betriebe mit vielen Tieren, Großbetriebe, dass die schlechter sind wie Kleinbetriebe. Es ist immer die Frage, die Zielrichtung des Betriebes an sich. Wie geht der Betriebsleiter, die Betriebsleiterin mit dem Bereich um? Wie planen die das? Wie bekleiden sie das? Das ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Das muss man einfach, man kann das jetzt so pauschal sagen. Es gibt Großbetriebe, die machen ganz tolle Arbeit, aber es gibt eben auch ein Groß, da ist wirklich nur die Rendite noch ein Aspekt. Ne? Ja. Und dementsprechend, so läuft es eben ab, ja.
Und wie viel Liter gibt denn so eine Kuh bei euch?
Also wir haben im Schnitt eine Milchleistung von 6.500 bis 7.000 Liter im Jahr. Und wir haben, und es gibt jetzt Betriebe sogar, da fangen wir jetzt an. Das ist eben das, was ich kurz vorher auch angesprochen habe mit diesem Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel gehört auch unter anderem dazu, wie gestalten wir zukünftig auch unsere Ernährung? Was nehmen wir zu uns? Mhm. Thema Fleisch, ja. Wurstwaren. Wenn man sich mal überlegt, ne, wir haben 1,3 Milliarden Rindviecher, nur für Fleisch, weltweit. Es ist gigantisch, was das an Potenzial uns an Lebensmittel nimmt. Es muss was grundsätzlich überdacht werden. Das ist mal nur so ein Impuls, als Impuls rein. Weil diese Art von Reproduktion von Kälbern oder von Ziegenlämmern oder Schaflämmern, das ist als Folge von Fleischproduktion oder von Milchproduktion. Wir müssen wirklich überdenken, was ist vernünftig, auch im Gesamtkontext mit dem Klimaschutz, mit CO2, mit der Nitratproblematik, die wir haben, regional mehr oder weniger. Also das sind relativ viele komplexe Themen, die dort aufpoppen, und da brauchen wir Lösungen dazu. Und da ist zum Beispiel auch ein Gedanke, muss zum Beispiel jede Kuh immer ein Jahr einen Kalb haben? Oder sagen wir dann, okay, wir machen dann anderthalb Jahre und die Laktationsphase verlängern. Damit kriegen wir weniger Nachkommen. Das heißt, die Tiere geben dann, wenn man mal auf die Lebenszeit, wenn die sagt, die lebt 8 oder 9 oder 10 Jahre im Stall, gibt die dann weniger Milch, weil die dann eben nicht die Milchleistung, weil mit abnehmender Milchleistung nach anderthalb Jahren, das ist einfach wenig, was man verkäsen kann zum Beispiel. Aber das würde dann die Milch wieder verteuern oder das Produkt verteuern. Also sind wir bereit, eben diesen Wandel zu begleiten. Also ich sage immer, letztendlich ist, was, wenn man über Produkte spricht, ist immer eine Frage der Wertschätzung. Hm. Und Frage Wertschätzung hängt mit Wahrnehmung zusammen. Hm. Und da haben wir uns in den letzten, wenn ich das so betrachte, jetzt mal in meiner Lebenszeit in der Foodbranche, habe ich gemerkt, dass diese Wahrnehmung für gewisse Beziehungen, weil es sagt immer Qualität oder Qualität der Produkte ist ein Beziehungsproblem oder ein Beziehungsding, dass wir vieles, was unsere Wahrnehmung ist, dass wir die abgegeben haben, dass wir gar nicht mehr wirklich spüren, was ist eigentlich unsere Wahrnehmung, was brauchen wir, sondern wir verlassen uns auf Zahlen, auf Nährwert, auf Tabellen, auf Ergebnisse, sondern wir sind nicht mehr selber der Maßstab, sondern wir geben uns ab, also wir geben Verantwortung ab und wir sind nicht mehr autonom. Und da müssen Prozesse eben auch eingeleitet und begleitet werden. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wenn ich dann wirklich dann die Wertschätzung spüre durch die Wahrnehmung, also das war das, was ich auch eingangs gesagt habe mit der Begegnung im Kuhstall. Ne? Ich habe gelernt oder ich habe erfahren dürfen, dass Kühe Wesen sind. Mhm. Das sind Mitgeschöpfe, sie schenken uns die Milch. Also so kann man es auch ein Stück weit deuten und dann kriegt man Ehrfurcht vor diesen Tieren. Das sind Mitgeschöpfe, sie geben etwas von ihnen uns ab. Und in dem Moment, wenn das ankommt, wenn das gespürt wird, dann muss man sich fragen, bei vielen Dingen, hey, was läuft eigentlich ab?
Ja. Also man merkt, da kann man, also wirklich viel, ich denke, vieles kommt wirklich, wie du sagst, die Wahrnehmung und die Wertschätzung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, dass auch gerade hier ein Game Changer wirklich so ein bisschen der Verbraucher sein muss, dass man da wirklich einfach ein bisschen bewusster und dann natürlich klar im Zusammenspiel mit, dass natürlich die Politik die Rahmenbedingungen dazu gibt. Und ich denke, dann hoffentlich verändert sich im Laufe der Zeit
mal. Nee, und das meine ich eben. Einerseits, dass die Rahmenbedingungen müssen geändert werden, das ist wichtig und richtig. Und aber auf der anderen Seite, wir selber können jetzt schon aktiv werden. Ja, ja. Und das war auf hohen, wo ich kurz das eingeworfen habe mit dem Stichwort Solawi. Ja. Wir sind zwischenzeitlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an die 180 Familien. Also Haushalte, die in diesem Projekt Solawi drin sind, das sind hochgerechnet mit allen Menschen, Kindern und Erwachsenen, über 500 Menschen, die leben von der Solawi mit Gemüse. Also das ist ein Solawi-Zusammenschluss, hier in Schwäbisch Hall, seit 3 Jahren existent. quasi, wir zahlen unseren monatlichen Beitrag und wir bekommen quasi, also wir unterstützen eine Gärtnerei, eine Biogärtnerei, die auf fast 6 Hektar Fläche eben Gemüseanbau macht. Mhm. Und da ernähren wir uns. Und da versuchen wir jetzt durch diesen Weg einen anderen Weg zu gehen, gerade was auch die Selbstversorgung anbetrifft, uns gesunde Lebensmittel zu holen und zu generieren. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist Samenfestigkeit. Die Samenfestigkeit eben, die auch was die Verdaulichkeit anbetrifft, was der Geschmack anbetrifft, wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Man hat ja früher viel im Pflanzen- oder Gemüsebereich gezüchtet auf eben Resistenzen, auf Ertrag, ja, auf gute Verarbeitbarkeit und. Aber das, um was es eigentlich geht, was Lebensmittel eigentlich machen müsste, ist völlig unten durchgefallen, mhm, oder vielerorts unter durchgefallen. Und da hat man die Möglichkeit eben wieder sagen, nein, das muss wichtig sein, mhm, das muss in Fokus kommen.
Spannend, vielleicht können wir den Link zu dem Projekt, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach in die Shownotes packen, interessiert Fall, ja, mich auch. Ja. Mhm. Total spannend. Ja, also wir merken, es ist wirklich total, also es ist nicht nur der Käse, sondern es ist wirklich alles, was da so rundherum dazugehört, und es regt sicher auch der ein oder andere und uns selber sicher auch zum Nachdenken an. Mhm. Ich würde gerne noch jetzt trotzdem, auch wenn das sehr spannend ist und ich gerade auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, den Bogen zum Käse wieder zu finden, ein bisschen was Praktisches noch hören, also was uns auch interessieren würde und unsere Hörer sicher auch, Hörerinnen und Hörer. Wie funktioniert, also wir haben jetzt den Rohstoff Milch, da haben, mhm, wir eingehend drüber gesprochen. Wie funktioniert es das jetzt, dass aus einer Milch so ein guter Käse wird?
Okay. Um einen guten Käse zu machen, brauchen wir eigentlich nur im Grunde genommen 4 Zutaten. Das ist eine gute Milch, in dem Fall bei uns die Heumilch, Kulturen, Käsereikulturen, Lab und Salz. Und mit diesen Zutaten kann man alle Welt der Käse machen. Von Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse. Also in der Produktion selber, es ist so, Milch ist ja eine Emulsion, ne? Die besteht aus 87% aus Wasser. Und da wundert man sich ja, wie kriegt man denn aus so viel Flüssigkeit eben am Ende noch Käsemasse raus? Wir brauchen, um 1 Kilo Käse, also 1 Kilo Schnittkäse zu machen, brauchen wir ungefähr 10 Liter Milch. Ja? Und wenn diese Milch, die fließt dann bei uns in den Käsekessel rein. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Geschwindigkeit, also mit welcher Geschwindigkeit die Milch in den Fertiger, den Käsekessel einfließt, ist auch ein wichtiger Aspekt, weil je schneller eine Milch reingeht, dann werden eben diese Eiweiß- und Fettkügelchen, können durch die mechanische Schnelligkeit, können die dann eben zerstört werden und gehen kaputt. Also das ist zum Beispiel ein ganz auch ein wichtiger, schon beim Milcheinfluss ist es schon mal wichtig, dass die Milch schonend einfließt. Und dann wird sie dann entsprechend temperiert und dann kommt Lab dazu. Ein Lab, das ist ein Stoff, wir verwenden Naturkälberlab, es gibt auch mikrobielles Lab oder Pflanzenlab. Und dieses Lab hat die Funktion, dass die Milch gerinnt. Die Milch an sich kann eigentlich auch selber gerinnen. Das kennt man, wenn man wirklich frische Kuhmilch, das haben wir früher immer gemacht, quasi im Krug in die Küche stellt, ein bisschen ins Warme und dann stockt die. Ja, das setzt sich so eine Flüssigkeit, so eine gelblich-grünliche Flüssigkeit ab und dann plötzlich stellt er eine Masse. Und das ist so, dass, weil Milch hat auch selber Bakterien. In der Milch, das ist normal. Man muss aber, wenn man Rohmilch, deswegen muss man Rohmilch ja deklarieren, weil für Menschen, vor allem mit Kleinkindern, Säuglingen, können oder auch Erwachsene, ältere Menschen, die Immunschwächen haben oder krankheitsanfälliger sind, da können die Bakterien entsprechend, diese Milchsäurebakterien, die Bakterien, die da drin sind, können dann entsprechend Krankheiten hervorrufen oder befördern. Deswegen muss Rohmilch deklariert werden, was bei pasteurierter Milch nicht mehr der Fall ist. Aber wie gesagt, man könnte direkt aus der Milch ohne Lab könnte man auch Käse machen.
Warum wird dann Lab zugesetzt?
Einerseits zur Verbesserung auch Lab gibt, hat eine Geschmackskomponente und hat auch was die Ausbeute anbetrifft. Das heißt, dass man dann eben mehr Masse dann in der Käse auch binden kann. Also du hast ohne dieses Lab oder wenn du mit pflanzlichen Lab machst, hast du weniger Ausbeute. Ja. Also pflanzliches Lab könnte man vor allem im Nahen Osten, im Balkan, wird verwendet, wie zum Beispiel Artischocke oder Feige. Die haben Komponenten quasi in den Pflanzenbestandteilen drin, also Enzyme, die Milch gerinnen lassen. Und dann kommen eben noch Kulturen dazu, die je nach Käseart, was ich herstellen will, entsprechend zugebt. Das sind dann sozusagen die Rezepturen der Käserei, so wie ihr in der Bäckerei eure Rezepturen habt, ja, eure Tricks und wie kann ich den Geschmack forcieren in eine bestimmte Richtung. Und dann wird dann sozusagen dieses Einlaben, dann sagt man, die Milch dickt dann ein, es bildet sich so eine galertartige Dickete. Und wenn die dann die richtige Konsistenz hat, dann wird die dann mit der Käseharfe geschnitten in Bruchgrößen. Und je nachdem, wie groß die Bruchstücke sind, die ich nachher dann in die Formen presse sozusagen, in die Form reingebe, je nachdem, wie groß sie sind, wird entweder ein Weichkäse, ein Schnittkäse und ein Hartkäse. Also ein Weichkäse, man kann sich das gar nicht relativ einfach ableiten. Weichkäse kann man vielleicht 4-6 Wochen im Kühlschrank halten und dann ist eigentlich zu Ende. Ne? Mhm. Weil dann kippt er um, dann wird er bitter und wird unangenehm. Im Vergleich dazu ein Hartkäse, ein Parmesan, den kann man ewig lang drin haben, da passiert gar nichts. Und es hängt eigentlich damit zusammen, wenn ich den Bruch schneide und ich lasse die Bruchkörner sehr groß, also sagen wir Walnuss groß, dann tritt weniger Molke aus der Flüssigkeit raus. Und damit habe ich letztendlich auch mehr Molke oder mehr Feuchtigkeit im Käse drin. Und wenn ich zum Beispiel einen Parmesan mache, dann schneide ich den Bruch Stecknadelkopf groß. Also ganz, ganz, ganz klein. Und das heißt, da tritt immens viel Molke aus. Das heißt, nachher im Produkt selber ist so gut wie kaum Feuchtigkeit und dadurch kann er auch deutlich länger lagern, über mehrere Jahre lagern im Keller. Also das ist so, damit steuern wir einmal mal so auch die Schnitthartkäse, Weichkäse. Und dann kommen dann eben Faktoren rein, bei welcher Temperatur das Ganze geschieht, brenne ich nach oder nicht, dann bestimme ich den Charakter des Käses auch nachher. Und dann auch mitentscheidend ist dann, wenn ich die Käse abfülle in die Form, mit welchem Druck ich letztendlich die Form mache. Und da haben wir unheimlich viele Stellschrauben, um einem Käse einen bestimmten Charakter geben. Und die letzte Station, also neben der Rohmilch, also die Rohmilcherzeugung und das Käse an sich, die letzte ist natürlich der Keller. Also der Keller, den darf man gar nicht unterschätzen. Je nachdem, also wir haben zum Beispiel verschiedene Keller. Der eine Käse reift nur in dem Keller, der andere in dem Keller, weil jeder Keller hat seine eigene Flora, seine eigene Temperatur, seine eigene Feuchtigkeit und die wiederum bestimmen dann den Käse. Also wir haben mal so einen Versuch gemacht, aus einer Charge, so sagen wir, also aus einem Käsekessel sozusagen, die eine Käsehälfte in dem einen Keller und in den anderen Keller zu reifen und das wären zwei unterschiedliche Käse. Obwohl das selber gemacht ist, von der Kultur, alles gleich, aber der Keller hat unheimlich Einfluss. Ja, und da kann man auch viel steuern und letztendlich auch die Affinage, also sprich das Veredeln durch die Pflege, dass ich da bei der Pflege nicht nur mit Salz und Wasser arbeite, um die Rindenaufbau zu fördern und auch den Käse auch in der Reifung zu befördern. Da kann ich auch mit ganz tollen Essenzen arbeiten, mit Wein. Also wir arbeiten mit Weinhefe oder mit Trollinger Rotwein oder mit Schwarzbier, wo man dann eben diese Affinagen, also Veredelungen der Käse machen, die dann den entsprechenden Charakter dann haben.
Ja, das ist uns nicht unbekannt, weil wir sind ja ein Back-Podcast hauptsächlich und da geht es ja viel ums Thema Sauerteig. Mhm. Und auch da stellen wir immer wieder fest, und unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn die daheim selber ihren Sauerteig ansetzen, ist ja eine ähnliche Geschichte. Viele Kleinigkeiten lassen da ganz unterschiedliches Produkt rauskommen. Die Temperatur ist ganz entscheidend und so weiter. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Das heißt also, wenn ihr jemand euer Rezept jetzt geben würdet und er würde den Käse machen nach eurem Rezept und er hat aber natürlich einen ganz anderen Keller, würde auch ein anderer Käse bei rauskommen.
Auf jeden Fall, ja, genau.
Spannend, also ist auch total individuell dann.
Auch selbst die Temperatur bei der Käseherstellung, also im Käse, also es gibt gewisse Käse, wo man sagen muss, da muss die Raumtemperatur in der Käserei braucht eine bestimmte Raumtemperatur, um diesen Käse machen zu können. Also selbst da fängst du schon an.
Krass, ja. Ist das, also kriegt ihr das immer hin? Also Sommer, Winter ist ja, also ich kenne das halt aus der Backstube, da ist im Sommer oft viel zu warm eigentlich für unsere Teige.
Total, also ich, ja, genau, da kann ich mich anschließen. Also das ist wirklich eine Challenge, eine Herausforderung. Also selbst die Milch ist in den Jahreszeiten sehr unterschiedlich. Und was noch dazu kommt, also man kann wirklich auch bei der Milch, wie beim Wein, auch vom Terroir sprechen. Also wir haben ja Betriebe, die kommen mehr aus dem Ostalbkreis. Wir haben dann Betriebe, die kommen aus dem Hohologischen, aus der Ebene oder kommen eher aus dem fränkisch-schwäbischen Wald. Und die Käse sagen selber so, selbst die Milch fühlt sich anders an. Also die eine ist, wenn man es mal so bildhaft sprechen möchte, eleganter, die andere ist härter, die andere ist weicher. Okay. Selbst wow. Da. Mhm. Und das Und dann kommen dann die Milch zum Teil, werden die auch noch gemischt. Also es kann sein, dass wir bis zu 8 Betriebe in einer Charge drin haben, weil wir ja Kleinbetriebe haben. Und dann kann es sein, also es ist wirklich auch selbst die Milch am Tag ist eine Herausforderung. Und das ist wirklich die Kunst des Käses, zu spüren, was braucht die Milch oder der Käse, der Prozess jetzt. Also du langst da rein, du riechst, du schmeckst. Du kannst nicht irgendwie da Irle haben, das läuft maschinell, sondern jetzt ist der Zeitpunkt und das ist wirklich, da braucht es viel Erfahrung und Intuition. Ja.
Da schließt sich für mich jetzt auch der Kreis wieder zu uns als Bäckerei, weil das ist bei uns ganz genau so. Also ich mache ja auch viel Backkurse und haben ja jetzt auch durch den Podcast viel Kontakt zu Hobbybäcker und meine Grundempfehlung ist immer einfach machen, ausprobieren, Erfahrung sammeln, weil du kannst das gar nicht so rüberbringen, so wie du aussagst, mit nach irgendwelche Uhren oder was weiß ich. Das funktioniert einfach nicht und das sehe ich auch bei meinem Bäcker, der einfach viel Erfahrung hat und sich viel mit der Thematik auseinandergesetzt hat, dass der ganz anderes Gespür hat. Die Rezeptur ist das eine, aber trotzdem gibt es große Unterschiede. Also wenn du 10 Bäcker die gleiche Rezeptur gibst, dann kommen 11 verschiedene Produkte raus, weil der Prozess halt so entscheidend ist und da braucht es halt einfach mega viel Erfahrung.
Also ich habe schon Käse erlebt, die schwätzen gar nicht viel, sondern die langen Nein sagen, jo.
Ja, passt.
Ja, und dann, aber er kann es nicht erklären, warum. Er sagt nur, es ist so. Ja. Er kann nicht sagen, warum, weshalb, wieso. Das ist immer so auch bei uns so, wir müssen alles analytisch genau und nein, wirklich gutes Handwerk, das ist wirklich so, das ist lustig, immer wenn ich den höre, wenn er dann spricht, der schwätzt nicht viel, aber macht's gut.
Schätze ich die Käse auch so viel wie die Bäcker. Das ist aber 1:1 bei uns.
So. Muss in der Branche liegen, oder?
Ja, aber es ist halt ein Naturprodukt. Genau, und das ist ja auch die große Chance für uns als Handwerksbetrieb, sag ich mal. Wir können da ganz anders ja agieren, weil eine Maschine spürt das natürlich nicht. Wir haben jetzt ja schon viel über die Lebensmittelbranche, über die Foodbranche gesprochen. Es gibt ja auch einen Megatrend, da würde mich einfach interessieren, wie geht ihr als Käserei mit dem Thema vegan um?
Also wir sind eine klassische Kuhmilchkäserei. Also ich finde es total, also überhaupt das Thema vegan finde ich total spannend. Und ich finde es auch, also ich verfolge das aufmerksam. Und ich muss auch selber sagen, ich bin relativ sehr gut zugetan und da gibt es auch im Bereich, also wenn man gerade mal die veganen Käse sieht, in der Anfangszeit, gerade als dieses Thema vegan so aufgepoppt ist, da war ich sehr unglücklich, weil das war ja Wahnsinn, was da die Zutatenliste ausgemacht hat, was da alles gewuppt wurde. Und in der Zwischenzeit gibt es aber schon in dem Bereich, jetzt wenn man nur auf den Käse beschränkt, gibt es eben auch jetzt schon Hersteller, die wirklich mit Fermentierungsprozessen arbeiten. Und das finde ich eigentlich, weil Käse ist ein fermentiertes Produkt. Und ich finde, die Art der Fermentation ist für uns als Menschen in der Ernährung was Gesundes, was bekömmlich ist, was Wichtiges. Und ich finde es total spannend in dem Bereich, also ich verfolge die Entwicklung. Ich bin noch nicht geschmacklich der Fan davon. Also wenn ich die Dinge probiere, es wird besser. Es wird besser.
Es geht so.
Es ist kein Vergleich zum Herkömmlichen. Aber auch mein Geschmack hat sich über die Jahre verändert. Okay. Und plötzlich, ich esse Dinge, die ich früher gar nicht gegessen habe oder wo ich sehr abgeneigt war. Und plötzlich kann ich den Geschmack abgewinnen oder Genuss auch sogar abgewinnen. Und ich denke, das wird im veganen Bereich, je nachdem wie die jungen Menschen auch da in dem Bereich aufwachsen. Und ich finde, das Thema Tierwohl, was wir auch angesprochen haben, ist ja ein wenig Triebfaktor, wo das dann nach vorne bringt, was das Vegan anbetrifft. Auch die ganze CO2-Thematik, im Norden gibt es ja diese, die auf Cashew-Basis Käse machen. Und wenn ich mir überlege, die machen aus 1 Kilo Cashewkerne, machen die 2 Kilo Käse. Und wir machen aus 10 Liter Milch, machen wir 1 Kilo Käse. Also was die CO2-Bilanz anbetrifft, muss man sagen, das sind Dinge, die einfach, das hängt auch mit dem zusammen, was man auch eingangs zum Thema Klima und was grundsätzlich geändert werden muss. Also es sind spannende Themen, wo wir uns einfach dem stellen sollten, uns öffnen sollen und mal gucken sollen. Und was für Möglichkeiten. Und ich finde, wir müssen in der Richtung auch denken, weil wollen wir uns wirklich in einen Weg begeben, wo wir quasi nur noch synthetische Lebensmittel. Also das ist ja momentan, da gibt es so parallel noch Entwicklungen, was unheimlich gerade protegiert wird, dass wir die synthetische Lebensmittel herstellen, damit wir unabhängig, dass wir gesünder sind, dass es Top-Qualität ist, ohne Rückstandsproblematik. Da wird uns was vorsuggeriert. Das ist wirklich die Frage für mich, wollen wir Verbraucher das wirklich? Also ich persönlich, nein. Also ich möchte wirklich noch was anderes haben. Und also in dem Kontext finde ich das total spannend, ja.
Das, du hast ja gerade auch die junge Generation angesprochen, das wollte ich vorher eigentlich schon, noch ergänzen, wo wir über das ganze Thema gesprochen haben, die Verbraucher heute, oder du hast gesagt, der Verbraucher muss auch umdenken und so. Ich habe da schon relativ Hoffnung, weil ich glaube, die jungen Leute, die sind da nochmal anders drauf. Also wir sind jetzt zwar ja auch nicht so alt, aber also früher war es immer so, jeder hat gesagt, ja, ich kaufe regional, ich kaufe Bio, aber de facto hat es halt
keiner gemacht.
Und ja. Ich glaube, dass die jungen Leute heute schon ein bisschen anders ticken. Also die ziehen es halt auch durch. Und wenn man denkt, wie schnell das Thema vegan aufkam, also das ist ja die letzten 5 Jahre, das ist ja ein Wahnsinns-Hype erlebt. Und
also ich habe ja auch im letzten Jahr, habe ich mich vor so eine Challenge gestellt, einfach zu sagen, hey, 3 Monate vegetarisch mal mich zu ernähren, einfach ob ich es schaffe, weil ich bin ein Fleischliebhaber durch und durch. Und ich muss echt sagen, die 3 Monate haben mir unfassbar gut getan und ich habe es super einfach geschafft. Ich habe dann aber auch mal versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen und vegan, und da hört der Spaß auf. Also einfach, ich liebe Käse und das ist so, und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Aber ich muss auch sagen, wie du auch gesagt hast, es ist schon so eine Veränderung da und die Produkte werden auch immer besser und auch die Inhaltsstoffe-Liste wird echt humaner.
Super,
ja. Also das ist wirklich eine coole Veränderung da. Ja. Und von dem her finde ich, man kann das nicht von vornherein sich verschließen und sagen, nee, geh weg damit, was ja im Volksmund oft so ist, sondern da muss man schon offen dafür sein, auch für die Produkte, und sich es einfach mal anschauen und das offen für die ganze Sache sein. Ja.
Das finde ich eben bei den jungen Leuten, die sind da unheimlich unbedarft, ne? Die sagen, jo, gucke ich mir mal an, probiere es. Aber die sind da in der Herangehensweise nicht so vorbelastet oder so mit Dingen belegt, sondern die sind einfach offen. Und wenn sie sagen, super, gefällt mir, und dann, wenn die Geschichte noch dazu passt und sie sagen, sie tun was noch Gutes, ja.
Definitiv. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich einfach mal überhaupt auseinandersetzt damit, dass man nicht einfach alles so übernimmt, wie man es halt gelernt hat. Ich bin auch im Haushalt groß geworden, wo Fleisch sehr dominant war, weil mein Vater halt auch Nachkriegsgeneration war. Und ja, wichtig finde ich aber trotzdem genau das, was wir ja hier jetzt auch machen, dass man sich auseinandersetzt mit dem, was man isst und was alles dazugehört. Aber ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, Michael. Das eine ist, mich würde interessieren, hast du einen Lieblingskäse?
Boah. Also es ist wirklich so, das kommt auf die Stimmung an. Okay. Also je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, in welcher Gesellschaft ich bin, mit welchen Essensbegleitern ich unterwegs bin. Also es sind viele Faktoren. Also ich mag viele Käse. Also ich kann gar nicht sagen, der ist mein Hit, sondern es kommt wirklich, zu dem passt das, zu dem passt jenes. Und ja, ich liebe Ausgefallenes. Und ich bin eher von der Tendenz her ein Purist. Okay. Also ich mag eigentlich Käse originär, also ohne diese Shishis, sondern es muss wirklich, wenn einer gut gemachter Käse ist und hat auch noch eine entsprechende Geschichte und ich weiß, woher und wer es gemacht hat, noch am Ende noch ein Topping, dann kann ich zerfließen.
Mhm. Aber Brot und Käse ist definitiv eine gute Kombi, oder?
Absolut. Das gehört dazu. Also ich kann wirklich nur Brot und Käse essen. Ich brauche nichts anderes.
Okay. Perfekt. Also vollwertige Mahlzeit, Brot und
Käse. Das ist für mich
Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, ich habe ja mal so ein Käseseminar mit unserem Brot begleitet dürfen und das war total spannend, von der Rohmilch bis, ich glaube, das letzte war irgendwie so ein Blauschimmelkäse, nachdem hat man immer viel geschmeckt.
Ja.
Diese Vielfalt war total gigantisch.
Der Käse hat schon wahnsinnig viele Aromen, gell? Das ist schon total. Wahnsinn. Ja.
Jetzt hast du ja eingangs gesagt, du bist jetzt Anfang der 60er. Darf ich dich fragen, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Hast du vor, dich langsam zur Ruhe setzen, oder lässt sich das Thema Käse und Genuss mit Sicherheit ja auch nimmer los?
Also ich merke, dass noch andere Themen mich beschäftigen und mein Leben bestimmen. Deswegen habe ich auch Ende letzten Jahres reduziert auf 80%. Muss ich sagen, das vom Arbeitgeber war das echt toll, dass sie da entgegenkommen sind, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt noch andere Dinge, die für mich wichtig sind. Außer Arbeit, wobei, also Käse wird immer ein Thema sein, Landwirtschaft, alles drumherum. Wo ich meine Zukunft sehe, ja, ich werde auf jeden Fall in dem Bereich was eben rund um die Ernährung zu tun hat, Thema sein. Ich finde, das weiterzugeben oder mitzugeben, das, was ich an Erfahrung habe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch in Bereichen als Mentor zu arbeiten, Dinge zu begleiten, Menschen zu begleiten, sie auf gewisse Dinge zu fokussieren oder Dinge reinzubringen, was eben noch wichtig ist oder was wichtig wäre, in ihren Arbeitsprozessen oder Lebensprozessen eben mitzubedenken. Das ist so ein Thema, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Man lebt ja nicht irgendwie solitär oder sondern es ist ein Leben in einem Umwelt, in einem Geschehen. Und das wird mich weiterhin auch begleiten und in dem Bereich werde ich auch aktiv sein. Ich werde also präsent sein, ja.
Schön, dass du uns da noch erhalte bleibst auf jeden Fall. Ich habe jetzt zum Abschluss 4 Frage für dich, beziehungsweise Sätze, die ich beginne und du darfst sie einfach beenden. Der erste Satz lautet, Käse ist?
Geil.
Brot ist?
Auch gut.
Wenn ich nicht bei der Dorfkäserei wäre, dann?
Dann wäre ich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, ja. Mhm.
Letzte Frage, ja oder nein? In 20 Jahren kaufen alle Deutschen nur noch Bio.
Nein.
Schade.
Das war das Abschlusswort.
Ja.
Vielen Dank, lieber Michael. Es war total inspirierend, interessant, lehrreich, zum Nachdenken anregend. Ich bin total begeistert von dem, was wir heute alles gehört haben. Ich habe mir nebenher auch ein paar Notizen gemacht und möchte zusammenfassend sagen, dass mich vor allem auch beeindruckt, dass du jemand bist, der in die Richtung gedacht hat, wie du vorher auch schon gesagt hast, als es noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern wirklich aus Überzeugung, weil heute ist es nicht mehr so schwer, Bio zu machen. Und das hat mich sehr beeindruckt und ich denke auch euch alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Fragen gibt zu dem, was wir jetzt heute alles gesprochen und diskutiert haben, ich habe auch nicht alles verstanden, aber dann meldet euch gerne über unsere E-Mail-Adresse info@nachtschicht-podcast.de. Wir können bestimmt im Nachgang auch noch, wenn es da Fragen gibt oder Anregungen oder auch Kritik oder was auch immer, das an den Michael weiterleiten und das dann hier auch wieder weitergeben, hier in einer der nächsten Folgen.
Aber Michael, bevor wir hier jetzt abmoderieren, es gibt tatsächlich noch 2 Fragen, die wir dir stellen müssen.
Hätte ich fast vergessen, aber ich weiß gar nicht, ob man das in Michael überhaupt stellen könnte.
Wir versuchen es einfach. Also wir haben die Frage auch schon im Sternekoch gestellt, der hat uns fragend angeschaut und gemeint, ob wir verrückt sind. Also Ingmar und ich haben die Thematik seit unserer ersten Folge. Kann man Laugengebäck mit Nutella essen oder ohne?
Spontan wäre ich gar nicht drauf gekommen, sowas zu machen, diese Kombi.
Also wir müssen die Frage streichen, weil jeder guckt uns blöd an. Und also falls es geht, würdest du noch Butter drunter machen oder nicht?
Dann würde ich Butter drunter machen, ja.
Ja, endlich.
Ja, okay, okay. Ich glaube, wir müssen die Frage stellen.
Und zwar Molkenrahmbutter der Dorfkäserei Geifertshofen.
Natürlich, kein anderer.
Ja, genau.
Ja, wunderbar. Schön. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank. Ich denke, es war hochspannend. Wir merken, dass man in dem Thema Tierwohl muss sich vieles verändern. Mhm. Die Dorfkäserei ist auf jeden Fall ein Musterbetrieb in dem Bereich und generell in der Herstellung von gutem Käse. Wir werden auf jeden Fall alles in die Shownotes unten verlinken, ganz klar. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war wirklich hochspannend und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ich habe auch zu danken. Schönen Tag noch zusammen.